Ich habe heute mal was für die Predigt mitgebracht. Ich hoffe, das steht hier. Oh, ist ganz schön wackelig. So, Kinder, an die Kleineren erstmal. Was ist das hier vorne? Wisst ihr das? Kennt nur digitale Wagen heutzutage, ne? Das ist eine Waage, hatte ich gerade gesagt. Jetzt an die Erwachsenen eine schwerere Frage. In welcher Bibelgeschichte kommt eine Waage vor? Sehr gut, das geht schon in die richtige Richtung. Nebukadnezar wurde gesagt. Belsatzar, auch ein gutes Stichwort, ja. Kapitel? Nein, Spaß. Daniel 5, ich löse es auf. Es geht um die Geschichte mit Belsatzar, sehr gut. Der Titel meiner Botschaft lautet: In der Welt ein Schwergewicht, vor Gott ein Leichtgewicht. Wer eine Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen. Es ist ein etwas längerer Text und ich werde deshalb auch gewisse Verse, die Dinge wiederholen, auslassen. Deshalb konzentriert mitlesen. Daniel 5. Der König Belsatzar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Festmahl und er trank Wein vor den 1000. Belsatzar befahl, als der Wein ihm schmeckte, dass man die goldenen und die silbernen Gefäße herbeibrächte, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Dann brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Kupfer, Eisen, Holz und Stein. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken ängstigten ihn. Und die Bänder seiner Hüften lösten sich und seine Knie schlugen aneinander. Der König rief mit Macht, dass man die Sterndeuter, die Chaldäer und die Wahrsager hereinbringe. Der König hob an und sprach zu den Weisen Babel: Jeder, der diese Schrift lesen und ihre Deutung mit anzeigen wird, der soll mit Purpur bekleidet werden, mit einer goldenen Kette um seinen Hals, und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Dann kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie vermochten nicht, die Schrift zu lesen und dem König ihre Deutung kundzutun. Da geriet der König Belsatzar in große Angst, und seine Gesichtsfarbe veränderte sich an ihm. Und seine Gewaltigen wurden bestürzt. Infolge der Worte des Königs und seiner Gewaltigen trat die Königin oder Königin Mutter in das Haus des Gelages. Die Königin hob an und sprach: O König, lebe ewig. Lass deine Gedanken dich nicht ängstigen und deine Gesichtsfarbe sich nicht verändern. Es ist ein Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung und Verstand und Weisheit wie die Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Wahrsagepriester, der Sterndeuter, der Chaldäer und der Wahrsager erhoben. Dein Vater, o König, weil ein außergewöhnlicher Geist und Kenntnis und Verstand, ein Geist der Traumdeutung und der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm gefunden wurde. Bei Daniel, dem der König den Namen Belsatzar gegeben hat. So werde nun Daniel gerufen und er wird die Deutung anzeigen. Darauf wurde Daniel vor den König geführt. Jetzt springe ich zu Vers 16. Ich habe aber von dir gehört, dass du Deutung zu geben und Knoten zu lösen vermagst. Nun, wenn du diese Schrift zu lesen und ihre Deutung kundzutun vermagst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden, mit einer goldenen Kette um deinen Hals, und du sollst als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König: Deine Gaben mögen dir verbleiben und deine Geschenke gib einem anderen. Jedoch werde ich dem König die Schrift lesen und ihm die Deutung kundtun. Du, o König, der höchste Gott hatte Nebukadnezar, deinem Vater, das Königtum und die Größe und die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Jetzt springe ich zu Vers 20. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er vom Thron seines Königtums gestürzt und man nahm ihm seine Würde. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen und sein Herz wurde wie das eines Tiers. Und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Kraut zu essen wie den Rindern und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt. bis er erkannte, dass der höchste Gott über das Königtum der Menschen herrscht und darüber bestellt, wen er will. Jetzt Vers 25. Und dies ist die Schrift, die gezeichnet worden ist, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dies ist die Deutung der Sache. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und ihm ein Ende gemacht. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres, dein Königreich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben worden. Darauf befahl Belsazar und man bekleidete Daniel mit Purpur, mit einer goldenen Kette um seinen Hals und man rief über ihn aus, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein sollte. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Wir befinden uns mehr als 2500 Jahre in der Vergangenheit. Es ist 539 vor Christus. Der König Nebukadnezar ist seit 23 Jahren tot und er hat das babylonische Weltreich zur Blüte gebracht. Doch eine Sache hat er nicht gut geregelt und das ist die Nachfolge. Es gab viele Regierungswechsel in kurzer Zeit. Sein Sohn hat nur 2 Jahre regiert, wurde dann von seinem Schwager ermordet. Und der Schwager selbst hat nur 2 Monate regiert. Dann gab es einen Aufstand und auch dort wurde er ermordet. Durch diesen Aufstand kam der König Nabonid an die Macht. Der war zwar mit Nebukadnezar verwandt, denn er hat die Tochter von Nebukadnezar geheiratet, aber er hatte keinen Anspruch auf den Thron. Er war sozusagen ein Thronräuber. Dadurch, dass er aber ein Herrscher war, der es wirklich gut konnte, der wirklich als König gut regiert hat, gab es wieder Ruhe in der Thronfolge. Und in der Zeit, in dieses Ereignis spielt, war er unterwegs im Ausland, um Städte in Arabien zu erobern und das babylonische Reich zu stärken. Und so hat er dann die Regierungsgeschäfte an seinen Sohn Belsazar übergeben, der dann in Babylon selbst geblieben ist. Und das ist auch der Grund, warum Belsazar Daniel nur den 3. Platz anbieten konnte, denn er selbst hatte nur den 2. Platz. Er war sozusagen Co-Regent für den König Nabonid, seinem Vater. Und wie schon angedeutet, war Belsazar mütterlicherseits der Enkel Nebukadnezars. Hier wird oft der Begriff Vater verwendet. Das ist aber im Orient so gemeint, das ist der Reichgründer, der Vater oder auch der vorher auf dem Thron war. Man kennt es von den Pharisäern, die haben auch Vater Abraham gesagt oder Sohn Davids, obwohl es ja nicht ihr direkter Vater war. Und obwohl unter Nabonid und Belsazar Ruhe eingekehrt ist in der Thronfolge, läuft es im babylonischen Reich nicht so wie bei Nebukadnezar. Das Reich schwächelt, andere Reiche werden stärker, die Meder und Perser stehen vor den Toren Babylons. Tatsächlich ist es so, dass in dieser Geschichte die ganze Stadt Babylon schon eingenommen ist von den Medern und Persern. Sie stehen vor den Toren. Und interessant ist, dass Belsazar trotzdem Partys feiert, als ob er sich keine Sorgen macht. Die Stadt ist umzingelt. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass die Stadt einfach damals als uneinnehmbar galt. Man muss sich das so vorstellen, es gab Lebensmittelvorräte, das sagen historische Quellen, für 20 Jahre. Das sind 200.000 Einwohner, die 20 Jahre versorgt werden konnten, auch durch einen Fluss, der durch die Stadt floss. Und das war auch ein riesen strategischer Vorteil. Der Euphrat floss um die Stadt herum und auch hindurch. Das heißt, man hatte einen Wassergraben, einen künstlichen, und da konnte man nicht drüber. Nee, keinen künstlichen, einen natürlichen. Und man konnte nicht an die Stadt heran. Außerdem waren die Mauern 30 Meter hoch, also 3 Häuser gestapelt, 30 Meter breit. Historiker berichten davon, dass Streitwagen, dass 3 auf einmal nebeneinander auf der Mauer gefahren sind, also wie so eine 3-spurige Autobahn. Also die Stadt war so gut wie uneinnehmbar. Außerdem haben die Babyloner an ihre Götzen geglaubt und an den Mauern gab es überall Götzenbilder. Man kennt das vielleicht, dass man so blau getünchte Mauern und goldene Tiere, ein Stier, ein Löwe. Und sie haben sich sicher gefühlt. Da kann nichts passieren. Wir gehen nun direkt in die Geschichte. Wie erwähnt, ist Belsazars Vater Nabonid unterwegs in Arabien. Und Belsazar ist allein zu Hause, hat sozusagen sturmfrei. Und wenn man jung ist, dann noch sehr mächtig und sehr reich, da kann man auf sehr dumme Gedanken kommen und Ideen. Und er feiert eine Party, die ihresgleichen sucht. 1000 Prominente sind eingeladen, also die ganze Stadt ist in Bewegung. Eine Party, wo es alles gibt, was man sich in der Welt nur so erträumen kann. Frauen ohne Ende, Alkohol im Überfluss und die Menschen, auf die es ankommt, die Macht haben. Es ist eine Ausschweifung, ein Saufgelage, wie es im Buche steht. Mir ist da der Vers in 1. Korinther 15, 32 dazu eingefallen, ist aus einem anderen Kontext. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dass Könige und Mächtige im Rausch Dummheiten begehen, das kennen wir aus der Bibel. Wenn wir allein an das Buch Esther denken, was da passiert ist, wenn wir an Herodes Antipas denken, wo es am Ende dazu kam, dass Johannes der Täufer geköpft wurde. Und genauso auch Belsatzar im Rausch zeigt er eigentlich, was er wirklich von Gott hält. Was für eine Respektlosigkeit und eine Gottlosigkeit zum Vorschein kommt. Er lässt die goldenen Becher und Getränkgefäße holen aus dem Tempel. Die hat der König Nebukadnezar als sozusagen Siegessouvenir mitgenommen. Die lässt er holen und sauft aus diesen Bechern, die geheiligt wurden, die mit ganz viel Liebe, mit Gottes Anweisung hergestellt wurden, die abgesondert wurden für den Tempel. Die werden genommen und zum Saufen missbraucht. Das war ein Sakrileg, eine Entweihung. Mit Füßen wird da etwas Geweihtes getreten. Man muss sich das so vorstellen, ich habe mal ein schönes Beispiel auch aus einer Predigt gehört. Viele haben ja so ein Alltagsgeschirr, da sind so Blümchen drauf. Das wird nicht rausgeholt, wenn die Gäste da sind. Wenn dann die Gäste da sind, dann holt man aus dem Schrank so das ganz schicke Geschirr. Und jetzt stellt euch vor, ihr nehmt das schönste Messer und dann geht ihr raus zu eurem Pflaster und kratzt ihr mit Unkraut raus. Das ist so ein schwaches Bild, was Belsatzar hier angestellt hat. Und es wird noch viel, viel schlimmer. Er setzt noch einen oben drauf. Er fängt an, das Ganze mit einem Götzenkult zu verbinden. Er sauft nicht nur aus diesen Geräten, die für Gott geweiht waren, sondern er betet seine eigenen Götter an und sagt, spottet ganz öffentlich über Gott und sagt, meine Götter sind größer als deine. Er provoziert Gott aufs Äußerste. Es war eine wirkliche Verachtung in der gesamten Öffentlichkeit gegenüber Gott. Und auch wenn seit damals 2500 Jahre vergangen sind, gibt es leider viele Parallelen zu heute. Ganz öffentlich wird die Christenheit verspottet vor aller Leute. Die Welt zeigt sich immer offener in Feindschaft gegenüber Gott. Und Europa erreicht auch ein Niveau, das wirklich vergleichbar ist mit Babylon. Allein wenn man sich anschaut, was jetzt die Tage bei der Eröffnungsfeier in Olympia passiert ist. Da sind Menschen, die wie Drag Queens, die wie Frauen verkleidet oder durch Hormone auch so aussehen. Da ist ein Kind dabei, da ist ein nackter Mann dabei und die stellen das Abendmahl dar. Das ist eine Provokation. In Galater 6,7 heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Die Spaßgesellschaft feiert zügellos, ganz öffentlich in Feindschaft gegenüber Gott. Und sie bemerkt nicht, wie sie mit großen Schritten dem Untergang entgegengeht und sich auf dem Abgrund zubewegt. Gott lässt sich nicht spotten und er reagiert auch direkt auf diese Provokation von Belsatzar. Gott lässt die Party platzen, plötzlich erscheint eine Hand und viele kennen ja dieses Gemälde von Rembrandt. Ich finde, da ist die Hand so richtig schön dargestellt. Ein Ausleger sagte mal, diese Szene in der Bibel ist eine der gruseligsten Szenen überhaupt und gespenstischen. Man muss sich vorstellen, man sieht eine abgetrennte Hand, die Finger bewegen sich. Das war schrecklich. Der König ist nicht ohne Grund kreidebleich geworden. Steht hier, seine gesamte Gesichtsfarbe ist gewichen. Hier steht sogar im Wortlaut, dass die Bänder seine Hüftgelenke sich lösten, weil er so geschlottert hat und seine Knie aneinander geschlagen. Also der Partylöwe, der Held des Abends, in kurzer Zeit zum Häufchen Elend. Und wenn etwas Übernatürliches oder Unerklärliches passiert, was machen dann die Könige? Sie wenden sich nicht an Gott, sie wenden sich an ihre Magier, an ihre Zauberer. Das haben die Könige in der gesamten Bibel nicht verstanden. Jedes Mal sind sie gescheitert, die konnten die Träume nicht deuten. Jetzt können die ja nicht mal die Schrift lesen, deuten überhaupt nicht. Magie und Dämonie haben ihre Grenzen bei Gott. Und dabei hatten die Babylonier doch den Gott Nabu, Das war ein Gott, der Erfinder der Schrift und der Gott der Offenbarung verborgener Dinge. Jetzt fragt man sich, wo bleibt die Überlegenheit? Er hat doch gerade diese Götter angebetet und zur Schau gestellt, dass sie größer sind als der Gott Israels. Keiner weiß, was das bedeutet, was dort steht. Und das macht allen große Angst. Und hier betritt Daniel zum ersten Mal die Bühne der Geschichte. Belsazars Mutter, die Tochter Nebukadnezars, hat sich erinnert, da war doch jemand. Da war doch einer, der Oberste über die Weisen und Berater des Vaters war. Und der irgendwie ganz besonders war. Ich finde, sie stellt Daniel sehr schön vor. Er hatte einen überragenden Geist. Zu diesem Zeitpunkt war Daniel schon circa 80 Jahre alt. Und anscheinend durch diese verschiedenen Machtwechsel hatte er nicht mehr das gleiche Amt wie bei Nebukadnezar. Aber eins hat sich nicht verändert und das ist sein Glaube und sein Zeugnis dort in der Politik, in der damals gottlosesten Politik überhaupt. Dort gab es einen Zeugen und das war Daniel. Und ich finde, das ist so ermutigend, auch wenn wir an unsere Politik denken, Gott hat auch dort Menschen, die ein Zeugnis sind für den Herrn. Wenn wir an unsere Arbeitsstelle denken, es gibt immer wieder dort den einen, der anders ist als andere, der ein Zeuge ist. Oder die Nachbarn, die an Gott glauben, der Klassenkamerad in der Schule. Gott hat seine Zeugen überall. Daniel war ganz anders als die anderen Politiker. Er hat gar nicht auf Macht gestrebt. Er hat auch hier von Belsazar einfach die Geschenke, das Amt ausgeschlagen. Ich meine, er wusste ja auch, dass das Königreich nicht mehr lange bestehen wird. Deswegen war es jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so spannend. Aber Daniel wird auch später belohnt, das können wir Kapitel 6 lesen, unter dem König Darius und Kyros bekommt er wieder eine der höchsten Stellungen im Amt überhaupt. Daniel stand zu seinem Glauben und er sagte auch Belsazar ohne Beschönigung die Wahrheit. Es ist interessant, der König bittet ihn, bitte leg diese Schrift aus, aber Daniel macht es gar nicht zu Beginn. Zu Beginn erklärt er erstmal, was Belsazar falsch gemacht hat, warum das jetzt hier gerade passiert ist. Das Schlimme ist, Belsazar hätte es besser wissen müssen. Er hätte es besser wissen müssen. Er kannte die Geschichte seines Opas. Er wusste, dass Gott derjenige ist, der absetzt und einsetzt in das Königtum. Er wusste, was mit seinem Opa passiert ist, dass er verrückt geworden ist, wie zum Tier, und dass er dann wieder eingesetzt worden ist. Dass er danach Gott gelobt hat. Das hat er alles gewusst. Er hat gesehen, wie Nebukadnezar durch die Schule der Demut gelaufen ist. Und obwohl er das alles wusste, hat er die Tempelwächer entweiht, er hat Gott gespottet und sich auf totes Material verlassen. Er hat nichts aus der Geschichte von seinem Großvater gelernt. In einem Zitat vom deutschen Philosoph Hegel heißt es, aus der Geschichte der Völker können wir lernen, dass die Völker nichts aus der Geschichte gelernt haben. Belsazar kannte die Geschichte seines Opas und hat sich trotzdem gegen Gott entschieden. Das ist ein grundsätzliches Prinzip in der Bibel. Wenn wir mehr wissen, haben wir auch mehr Verantwortung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, lieber Zuhörer. Vielleicht hast du von Gott, von deiner Oma gehört damals. Wir haben heute auch gehört, dass es dort Verse gab. Vielleicht hast du auch gläubige Familienangehörige. Vielleicht besuchst du unseren Gottesdienst schon lange. Und du weißt ganz viel über Gott. Eins muss ich hier deutlich sagen, weil Daniel es auch so zu Belsazar gesagt hat. Du wirst Verantwortung tragen. Wenn es zum Gericht kommt und du ignorierst das, was du alles weißt, wenn du viel Wissen hast, dann wirst du dafür Verantwortung tragen müssen. In Vers 25 bis 28 wird dann die geheimnisvolle Schrift gedeutet. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene heißt gezählt, Tekel gewogen, U steht für und Farsin für zerteilt, also gezählt, gezählt, gewogen und zerteilt. Gezählt, gezählt, Gott hat zweimal gezählt. Ich vermute, dass das eine Parallele ist zur Traumdeutung von Josef, das will ich einmal lesen. 1. Mose 41, 32. Dass aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird. Interessant ist, dass sich das Zählen auf die Tage des Königreichs von Belsazar bezieht, aber das Wiegen bezieht sich auf Belsazar als Person selbst. Er wurde persönlich gewogen, das will ich nochmal lesen. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Es gibt also eine Waage Gottes, auf der Menschen gewogen werden. Ist natürlich symbolisch zu sehen. Es geht auch nicht um das Gewicht unseres Körpers, sondern um unsere Seele. Es gibt so in einigen mittelalterlichen Kirchen so ein Bild, dass der Erzengel Michael, der hält so eine Waage und dann sind da Menschen drauf, die er wiegt. Ich habe nichts von gelesen, dass es der Erzengel Michael macht, aber schon damals gab es dieses Bild dieser Seelenwaage, so nennt man sie. Ich denke, das ist symbolisch gemeint, aber von Gott werden wir durchaus gewogen. In 1. Samuel 2,3 heißt es: Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden, gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und vor ihm werden Taten gewogen. In Hiob 31,6 steht: Er soll mich auf der Waage der Gerechtigkeit wiegen, so wird Gott meine Rechtschaffenheit erkennen. Es gibt also eine Waage der Gerechtigkeit, auf der ich ein bestimmtes Gewicht erreichen muss. Es gab damals auch, also dieses Bild der Waage war den Leuten damals besser vertraut, da wurden Goldmünzen immer wieder, wenn sie auf dem Markt waren, gewogen gegenüber so einem Referenzgewicht, weil wenn das Gewicht dann leichter war, dann wusste man, aha, das ist jetzt aus minderwertigem Material oder ist eine Fälschung. Bei Gott ist es so, dass wir auch ein gewisses Referenzgewicht erreichen müssen. Das will ich mal mit dieser Waage jetzt darstellen. Hier sieht man vorne einmal für euch rechts heilig und links ich. Also ich stelle mal heilig drauf. Da steht auch heilig drauf. Das muss ich jetzt erreichen. Das Gewicht. Jetzt nehme ich mal mich als Person. Das bin ich. Keine Chance. Ich kann das Gewicht nicht erreichen. Wir können, das ist auch völlig egal, wer wir sind. Ob wir, weiß nicht, Pastor sind, wir haben so viele gute Taten getan, wir sind super stark in irgendeiner Religion, wir haben Macht, wir haben ganz viel Geld, wir werden dieses Gewicht nicht erreichen. Wir haben ein Problem. Im Psalm 62,10 heißt es: Nur Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Herrensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Belsazar war zu leicht. Selbst der gerechteste Mensch auf Erden ist zu leicht für dieses Gewicht. Wie können wir bestehen? Das ist die Frage. Es gibt einen, der noch auf die Waage muss. Hier steht Jesus. Wir brauchen den Auferstandenen, am Kreuz gestorbenen, unseren Herrn Jesus Christus. Der muss auf die Waage. Dann, ich hoffe, das klappt jetzt, können wir das Gewicht erreichen. Wir müssen uns zu Gott bekehren und Jesus als unseren persönlichen Heiland aufnehmen. In 1. Johannes 5,12 heißt es: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jesus muss auf die Waage, damit wir bestehen können vor dem Gericht, wenn wir gewogen werden, um ewiges Leben zu empfangen. Und dazu möchte ich heute ermutigen: Lass Jesus auf die Waage deines Lebens. Lass dich auf ein Leben mit ihm ein. Gott gab auch Belsazar die Chance. Man muss sich es ja so vorstellen: Diese Warnschrift an der Wand, die hätte er gar nicht schicken müssen. Der hätte ja beim letzten Schluck aus dem Becher umkippen können und das wäre es gewesen. Aber es gab diese Warnschrift. Daniel ist gekommen, der das ausgelegt hat. Belsazar hatte die Chance, darauf zu reagieren. Das war wirklich Gnade mitten im Gericht. Doch wie reagiert er darauf? Kommt Demut oder Reue? Er ignoriert es einfach. Er setzt Daniel zum dritten Mann im Reich ein und so weiter. Tut so, als ob nichts passiert ist. Er glaubt einfach nicht, dass diese Prophezeiung eintreffen wird. Doch das, was in der Handschrift prophezeit wurde, kam und es kam auch sehr schnell. Nur wenige Stunden später stirbt er in derselben Nacht und das babylonische Reich fällt in die Hände der Meder und Perser. Belshazzar, das ist der wörtliche Ursprung für den Namen Belsazar, bedeutet: Bel schütze den König. Bel war auch einer der babylonischen Götter, hat ihn leider nicht geschützt vor dem wahren Gott. Belsazar glaubte, die Stadt sei unannehmbar, doch er irrte sich. Die Meder und Perser, die haben das sehr klug gemacht. Ich hatte ja erzählt, dass der Fluss Euphrat durchfloss durch die Stadt. Die haben ihn umgelenkt und dann ist er ausgetrocknet. Und in der Nacht sind sie dann durch die Mauern hindurch, haben die Tore von innen geöffnet, die Stadt eingenommen und Belsazar getötet. Sehr interessant ist, dass Jeremia das ganze Geschehen nachweislich schon einige Jahre zuvor präzise vorausgesagt hat. In Jeremia 27,7 heißt es, und alle Nationen werden ihm dienen, damit ist Nebukadnezar gemeint, und seinem Sohn und seines Sohnes Sohn, damit ist Belsazar gemeint, bis die Zeit auch seines Landes gekommen ist. In Jeremia 50,35 heißt es, das Schwert soll kommen, spricht der Herr, über die Chaldäer, damit sind die Babylonier gemeint, und über die Einwohner von Babel, und über seine Fürsten und über seine Weisen. Und in Vers 38 heißt es, Dürre soll kommen über seine Wasser, dass sie versiegen. Ich fasse zusammen. Mene, Mene, Tekel, Upharsin steht heute nicht an der Wand, aber es steht hier in diesem Buch. Und es ist auch eine Warnung an alle, die in Rebellion gegenüber Gott leben, auch heute noch. Die Prophezeiungen der Bibel werden sich irgendwann mal erfüllen. Irgendwann ist das Maß der Sünde voll und des Bösen und das Gericht wird kommen. Viele Anzeichen deuten auch schon darauf hin, dass auch heute schon symbolisch die Meder und Perser vor der Tür stehen und das Gericht vor den Toren. Doch was machen die Menschen? Viele Menschen feiern weiter im Rausch, in Trance, ignorieren diese Warnzeichen. Sie feiern das Leben, als gäbe es keinen Morgen. Sie merken nicht, wie sie unaufhaltsam einer Katastrophe zusteuern. Wie damals die Titanic, die ist unaufhaltsam auf diesen Eisberg zu. Es gibt Berichte, dass der Kapitän viele Warnungen bekommen hat, dass Eis im Meer ist und dass es Eisberge gibt. Er hat es ignoriert. In 1. Thessalonicher 5,3 heißt es, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Irgendwann ist jede Party vorbei und auch der Raum der Buße hat irgendwann ein Ende. Genauso hat auch das Leben irgendwann ein Ende. Lieber Zuhörer, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und du weißt auch nicht, wann dein Leben zu Ende geht. Wir wissen nicht, wann das Gericht der Welt kommen wird, wann dieser Zeitpunkt ist. Aber eins weiß ich, wir werden vor dem Thron Gottes stehen und wir werden gewogen. Und dann ist die Frage, wirst du genug Heiligkeit auf die Waage bringen? Oder wird man über dich sagen, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden, so wie bei Belsazar. Bitte reagier nicht so wie Belsazar. Ignorier das nicht, was hier in dem Wort steht. Leb dein Leben nicht so weiter wie bisher, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Und wenn du noch nicht eine Beziehung zu ihm hast. Lass dich auf eine Beziehung mit Jesus Christus ein. Lass ihn auf die Waage deines Lebens. Noch ist Gnadenzeit. Amen. Ich lade zu einer Gebetsgemeinschaft ein. Jeder, der beten will, kann es tun. Und wenn du heute angesprochen wurdest, kannst du auch gerne zurückbleiben. Wir beten gerne mit dir.